MDR Kultur. Diskurs.
Und willkommen dazu, sagt heute Katrin Wenzel. Und obwohl der Tag der deutschen Einheit schon vorbei ist, soll es doch an dieser Stelle noch einmal um ein deutsch-deutsches Thema gehen, um die Frage, ob sich Ostdeutsche und vielleicht auch andere Perspektiven ausreichend in den Führungspositionen dieses Landes abbilden. Experte in dieser Angelegenheit ist Ratsch Kolmorgen, Soziologe, Transformations- und Elitenforscher an der Hochschule Zittau-Görlitz. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Ratsch Kolmorgen. Die Berichterstattung zum Festakt der Einheitsfeierlichkeiten in diesem Jahr zitiert einen Satz von Angela Merkel. Vielleicht hätte man ja auch jemanden aus Osteuropa oder Ostdeutschland als Gastredner nehmen können, anlässlich von 35 Jahren deutscher Einheit. Gemeint sind damit die Redner beim Festakt zur deutschen Einheit, die am 3. Oktober im Saarland auf dem Rednertreppchen standen bzw. nicht standen und dass eben keine Ostperspektive im weitesten Sinne da vorgekommen ist. Berührt Sie dieser Fakt jenseits Ihres professionellen Umgangs mit dem Thema Eliten?
Ja, ich kann das auf der einen Seite kann ich das ganz gut nachvollziehen. Und auf der anderen Seite finde ich aber diese Irritation, die die Rednerliste und die Themen ausgelöst haben, auch ganz produktiv. Und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen kann ich jedenfalls mit dieser Beschwörungsroutine von Einheitsglück, Ungleichheitsfeststellung, also mit Bezug auf die deutsch-deutschen Verhältnisse und Hoffnungsformulierungen nach 35 Jahren und 35 Einheitsfeiern auch nicht mehr sehr viel abgewinnen. Will heißen, etwas Unerwartetes zu tun und sei es die Aussparung erhoffter Themen und Redner, hat für mich etwas grundsätzlich Erfrischendes und Denkanstößiges. Und zum anderen, und ich würde hier auch nochmal bewusst zuspitzen wollen, kann uns diese Westorientierung, also ich darf daran erinnern, der Präsident Macron war ja einer der Festredner, und die Krisenorientierung auch bei den Themen an zwei Punkten, finde ich, sinnvoll belehren. Nämlich erstens darin, dass aus der Perspektive des Saarlandes nicht nur Ostsachsen, wo ich mich gerade befinde, sondern überhaupt der Osten wirklich sehr weit weg ist. Und das wird auch so bleiben, ahne ich. Und nicht nur geografisch. Und ein Teil der Ostdeutschen, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, hat sich ein bisschen angewöhnt oder es ist ihnen angewöhnt worden, dass sie, also als Ostdeutsche in der bundesdeutschen Politik, und natürlich darf man jetzt an die AfD-Erfolge in den letzten Jahren denken, so etwas wie der Nabel der Welt sind. Ja, also wenn sie laut sind, dann horchen alle hin, dann sind alle aufgescheucht und versuchen, das Problem aus der Welt zu schaffen. Und ich würde einfach sagen wollen, dass das falsch war und auch falsch ist. Und zum anderen darf man vielleicht auch noch mal sagen, dass wir den Nationalfeiertag am 3. Oktober feiern. Es ist auch der Tag der deutschen Einheit. Aber das heißt nicht, dass man jetzt in jedem Jahr die deutsche Einheit zentrieren muss. Man darf sich auch mit anderen Themen und angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen, finde ich das auch sehr plausibel, man darf sich auch mal mit anderen Themen beschäftigen.
Und muss es wahrscheinlich auch.
Und muss es wahrscheinlich auch, ja.
Ferne Eliten, so heißt ein Band mit Aufsätzen, den Sie mit herausgegeben haben, zusammen mit Lars Vogel und Sabrina Zajak. Der Untertitel heißt Die Unterrepräsentation von Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund. Viele Menschen, das ist ein Ergebnis Ihrer Forschung, vielen Menschen erscheinen die Eliten fern, auch den Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund. Trifft dieser Eindruck zu? Sind die Eliten fern, weit weg, zu weit weg von den Menschen, die sie eigentlich repräsentieren sollten?
Also ich finde, das ist eine ganz spannende Frage und wir haben natürlich den Titel, den Haupttitel Ferne Eliten nicht mal eben so gewählt, sondern haben den mit Bedacht uns überlegt. Und vielleicht sollte man, und ich formuliere das jetzt auch bewusst für die Hörerinnen und Hörer, sich nochmal Folgendes klar machen, also eine Ambivalenz, die es bei diesem Thema Eliten überhaupt gibt. Nämlich auf der einen Seite, wenn wir mal an die Eliten in unseren heutigen Gesellschaften denken, einerseits sind uns die Eliten so nah wie nie zuvor. Also wir sehen die Vertreter von elitären Positionen, insbesondere aus der Politik, aber das gilt ja auch für viele andere Bereiche, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Führungskräfte der Wirtschaft. Wir sehen die eigentlich massenmedial vermittelt, praktisch täglich. Also manch einer wird sie besser kennen als den eigenen Nachbarn und mancher vielleicht als seine eigene Frau oder den eigenen Mann. Also jedenfalls bilden wir uns das ein, können uns das einbilden. Wir beobachten und beurteilen sie praktisch pausenlos. Und nicht nur das. Wir kritisieren sie, wir glauben, dass wir sie auch zu kritisieren haben, zum Teil harsch, und formulieren, und man darf sagen, ohne jede Scheu und Distanz, dass und wenn sie ihre Arbeit schlecht machen und abgesetzt gehören. Also nochmal, das geht eigentlich quer durch, und an der Spitze stehen die Spitzenpolitikerinnen, die zuallererst in den Blick geraten und die man auch, wie gesagt, ohne irgendein größeres Problem glaubt, kritisieren zu dürfen. Und auf der anderen Seite besteht das Wesen von Eliten, auch in unseren komplexen Massengesellschaften und auch in unseren demokratisch orientierten Gesellschaften, ja darin, dass sie eine kleine Gruppe sind, die führen. Das ist die Idee der Eliten, sonst bräuchten wir sie ja gar nicht. Also sie sind diejenigen, die zuletzt entscheiden, wenn es darauf ankommt, mit einem Stab von Beratern und Mitarbeitern und so weiter ausgestattet. Und der Sinn dieser Eliten, dieser kleinen Gruppe, bei denen sich Macht und Herrschaft bündeln, ist in gewisser Weise gerade der, dass sie nicht die Durchschnittsbürgerinnen und Bürger repräsentieren, ne, sondern dass sie etwas abgehoben sind und in dieser besonderen Position sich befinden. Also mit anderen Worten, wenn wir sie ständig treffen könnten, wenn sie uns ständig über den Weg liefen, wenn sie zu unserer Lebenswelt gehörten, könnten sie gar keine Eliten sein. Also vielleicht so formuliert: Es gibt auch ein aristokratisches Element bei den Eliten. Das bildet sich in der gesamten Elitendiskussion in den letzten 200 Jahren ab. Es sind die Erwählten, die Ausgewählten, die diese Führungsaufgaben wahrnehmen. Eliten, die uns ganz nah sind und von denen wir glauben, dass sie eigentlich genauso sind wie du und ich, die können eigentlich gar keine Eliten sein. Anders formuliert, zum Elite-Sein gehört, dass man dem Durchschnittsbürger, der Durchschnittsbürgerin auch fern ist.
Wir sind jetzt schon mittendrin in unserem Thema für die nächste halbe Stunde. Es geht um die Frage, wie Spitzenpositionen in Deutschland besetzt sind. Auch wenn die Eliten fern sein sollen, jedenfalls in gewissem Sinne, stellt sich trotzdem die Frage, ob sich die Vielfalt der Bevölkerungsstruktur in diesen Eliten überhaupt wiederfindet, ob die entscheidenden gesellschaftlichen Gruppierungen ausreichend abgebildet sind. Es geht um die Zusammensetzung der Eliten in Deutschland. Wovon reden wir da eigentlich? Was sind Eliten?
Eliten sind, wenn man es versucht knapp zu formulieren, die kleine Gruppe von Menschen in allen Teilsystemen, oder wir sprechen auch von Sektoren der Gesellschaft, also Politik, Kunst, Recht, Wissenschaft, aber auch Militär und Wirtschaft. Also die kleine Gruppe von Menschen, die herrschen. Und unter Herrschen ist gemeint, in unseren Gesellschaften jedenfalls, dass sie in ihren Händen die Macht über Güter, über Positionen und Regeln in ihrem Handlungsbereich konzentrieren, dass diese Macht in ihren Händen zusammenläuft und dass sie diejenigen sind, die mit ihren Entscheidungen den Lauf der Dinge auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene beeinflussen und insofern Wirkungen auf unser aller Leben ausüben. Und das tun sie im Wesentlichen in unseren modernen Gesellschaften in Gremien, in Funktionen und Ämtern. Also wenn man jetzt an eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler denkt, also Regierungschefs, man kann aber auch an Vorstandsvorsitzende von großen Konzernen und Unternehmen denken, man kann an einen Behördenleiter denken. Also da sind diese Einflusskräfte, von denen ich gerade sprach, diese Entscheidungsmacht, die verbindet sich mit einem Amt und einer formellen Position. Deswegen nennt man die auch Positionseliten. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch noch so etwas wie Reputationseliten. Und da wird der Einfluss nicht über Ämter ausgeübt, sondern über Orientierung, über Normensetzung, über Vorleben, über den Versuch, andere dazu zu bringen, das eigene Handeln und Verhalten zu imitieren. Und Beispiele für solche Reputationseliten waren früher die großen Religionsstifter, Propheten, Gurus. Und für die moderne Zeit kann man an Revolutionsführer denken. Und wer möchte, kann auch heute an sehr einflussreiche Influencerinnen mit Millionen Followern denken. Und wenn ich das noch gleich anfügen darf, Frau Wenzel, das, was Sie angesprochen haben, also wie verhalten sich Bevölkerungsgruppen oder die Bevölkerung zu den Eliten, da gibt es in der Elitenforschung den schönen Begriff der deskriptiven Repräsentation. Und damit ist genau das gemeint. Spiegelt sich die Zusammensetzung der Bevölkerung in den großen relevanten Gruppen, also man darf jetzt an die Reichen und die Armen, an Frauen und Männern, an Junge und Alte, Hochgebildete und weniger Gebildete denken, aber auch an regionale Bevölkerungsgruppen, also in der Bundesrepublik zwischen Schleswig-Holstein, den Bayern, den Niedersachsen und dann gerne auch den Ostdeutschen oder den Sachsen. Also spiegeln sich diese großen relevanten Gruppen der Bevölkerung auch in der Zusammensetzung der Eliten wieder? Das ist die Frage und die Annahme ist die große, dass das in demokratischen Gesellschaften gewollt ist, dass wir möchten, dass sich jedenfalls die wesentlichen Gruppen in einem bestimmten Korridor auch so in den Eliten wiederfinden.
Also mir fallen da noch andere Vertreter ein. Zum Beispiel spielt da ja die Frage von Stadt und Land, glaube ich, eine Riesenrolle.
Ja.
Aber ja. Und auch die Kultur. Aber da kommen wir vielleicht beim nächsten Punkt drauf zu sprechen. Der sogenannte Elitenmonitor veröffentlicht regelmäßig seine Untersuchungsergebnisse und da gibt es eigentlich gute Neuigkeiten zu vermelden. Denn der Anteil der Ostdeutschen, und um die geht es ja hier in unserem Falle jetzt, der Anteil der Ostdeutschen in Führungspositionen ist in den vergangenen Jahren leicht gestiegen, waren es 2018 noch 10,9%, so lag ihr Anteil 2024 bei 12,1%. Das geht aus aktuellen Zahlen des Elitenmonitors hervor. Das ist eine von der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland initiierten Langzeituntersuchung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universitäten Leipzig, Jena und der Fachhochschule Zittau-Görlitz. Ich muss das mal so ausführlich sagen, weil das, glaube ich, nicht jedem bewusst ist. Ich habe nachgeschaut. Wir haben zum ersten Mal 2013 über die Frage der Eliten hier bei MDR Kultur zusammengesprochen. Wie hat sich deren Zusammensetzung in diesen 12 Jahren verändert?
Also erstens interessant, dass wir das 2013 das erste Mal gemacht haben. Das indiziert ja auf der einen Seite, dass wir uns schon ein bisschen länger damit beschäftigen. Es war aber auch schwer, das Thema im öffentlichen Diskurs zu verankern, weil viele Politikerinnen und Politiker, im Übrigen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, lange glaubten, das sei entweder kein Problem oder wenn es ein Problem wäre, dann würde es sich relativ schnell auswachsen. Und damit zu Ihrer Frage, wie ist eigentlich der Stand der Dinge? Ich würde vielleicht 3 Punkte nennen, die mit Blick auf die jüngsten Befunde besonders relevant sind. Und schicke voraus, dass wir, wenn wir über diese deskriptive oder personelle Repräsentation von Bevölkerungsgruppen sprechen, wir zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen haben, dass die Ostdeutschen zwischen 17% und 20% der Bevölkerung stellen. Das ist deswegen eine relativ große Spanne, weil die Definition dessen, wer Ostdeutsche oder Ostdeutscher ist, gar nicht so einfach ist. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das ja alleine daran deutlich machen. Also an vielleicht 2 Punkten. Erstens Berlin. Ja, wer ist da jetzt? Sind die Berliner Ostdeutsche oder nicht? Und wenn sie dann umgezogen sind, was passiert dann? Ja, von der einen Straßenseite zur anderen. Und vor allem kann man sich es aber klar machen an der steigenden Gruppe, an der größer werdenden Gruppe derjenigen, die möglicherweise in Ostdeutschland geboren wurden oder auch in der DDR und dann jetzt aber 2 Drittel ihres Lebens im je anderen Landesteil verbracht haben, ja, die da aufgewachsen sind, die da studiert haben, die da 20 Jahre gearbeitet haben oder die aus ost-westdeutschen Ehepartnerschaften, Familien hervorgehen. Ne? Was sind das dann eigentlich? Sind das Ost- oder Westdeutsche? Das wird uns in den nächsten Jahren sicher noch beschäftigen und das Problem auch ein bisschen in einem neuen Licht dann erscheinen lassen. Aber ich würde mich jetzt mal auf die konzentrieren und so handhaben wir das bei uns auch in der Untersuchung. Ostdeutsche sind die, die eben aus ostdeutschen Familien stammen, und die im Regelfall nicht nur in Ostdeutschland geboren sind, das sind nach wie vor noch um die 80%, die dann auch in Ostdeutschland verbleiben, was eine interessante Zahl ist, und die mindestens bis zum 14. Lebensjahr auch im Osten aufgewachsen sind, weil wir dann davon ausgehen können, dass sie ostdeutsch sozialisiert wurden. Und das ist ja die spannende Frage, ne? Wie können die, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, sich eine ostdeutsche Kultur angeeignet haben und in dieser Sozial- und Wirtschaftsstruktur groß geworden sind, wie können die aufsteigen, haben die gleichen Chancen wie die Westdeutschen? Und damit zu den Befunden. Punkt 1. Sie haben es gerade erwähnt, der Anteil hat sich seit 2019 leicht verbessert. Wenn man jetzt noch mal 10 Jahre weiter zurückblickt, da sind die Zahlen nicht so fest, weil wir tatsächlich erst mit dem Monitor das erste Mal das wirklich sicher erfasst haben, jedenfalls mit einer Stichprobe, die Hand und Fuß hat. Ich glaube, so kann man es formulieren. Dann können wir davon ausgehen, dass wir damals, also um 2010, ungefähr 6-8% Ostdeutsche in diesen elitären Positionen vorfanden. Und heute sind es 12%. Heißt, es hat sich tatsächlich deutlich positiv entwickelt. Und es heißt aber auch, dass die Ostdeutschen, nochmal der Blick auf die 17-20% Bevölkerung, weiter signifikant unterrepräsentiert sind. Zweitens, wenn man sich jetzt die einzelnen Sektoren, ich hatte vorhin schon ein paar genannt, anschaut, dann kann man 3 Gruppen unterscheiden, bei denen die Anteile unterschiedlich ausgeprägt sind und wo es auch unterschiedliche Entwicklungsmuster gibt. Und die will ich immer einmal kurz andeuten, weil das wirklich wichtig ist. Mir ist auch in den letzten Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zum Teil auch bei Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder entgegengetreten, dass es da nur ein begrenztes Wissen gibt. Hm. Und worauf will ich hinaus? Wir haben auf der einen Seite, und das ist ein exzeptioneller, ein besonderer Sektor, den Sektor der Politik, der sogenannten politischen Repräsentationseliten. Dazu zählen die Parteichefs der großen Parteien, die Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien, die Regierungschefs auf der Länderebene und die Minister im Bund natürlich genauso und auf Länderebene. Also das ist der Kern der politischen Eliten. Und wenn man sich das anschaut, diesen Sektor, dann wird man feststellen, dass die Ostdeutschen da schon immer besonders gut vertreten waren und jetzt, zuletzt im Jahr 2024, wir da einen Anteil von 21% haben. Und das heißt, dass im Politikbereich, das ist wirklich eine mir wichtige Botschaft, im Politikbereich sind die Ostdeutschen und nicht erst seit gestern wirklich angemessen vertreten. Man könnte sogar sagen, 21% zu 17-20%, dass sie sogar schon ein wenig überrepräsentiert sind. Aber das hat eine Symbolkraft und deswegen sage ich das, ne? Wir sagen ansonsten, wenn es 13-14% sind, bei 17-20%, hier sind die Ostdeutschen auf jeden Fall unterrepräsentiert, dann müssen wir auch anerkennen, dass es diesen einen Sektor gibt, wo die Ostdeutschen sehr gut vertreten sind, angemessen vertreten sind. Und insofern ist das Bild, was oft transportiert wird, die Ostdeutschen seien gerade in der Politik so wenig repräsentiert und deswegen würden die falschen politischen Entscheidungen getroffen, diesem Eindruck muss man einfach entgegentreten, weil er faktisch falsch ist. Also es mögen trotzdem falsche Entscheidungen fallen, das hat aber nichts mit der Vertretung der Ostdeutschen zu tun. Also das ist diese eine Gruppe, die eigentlich nur aus einem Sektor gebildet wird. Dann gibt es ein zweites Cluster, eine zweite Gruppe mit Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, mittlerweile auch Massenmedien und ein bisschen ist die Verwaltung jetzt auch aufgerückt. Da reden wir von 8-15%, da gibt es auch eine leichte Aufwärtsbewegung, da hat es sich verbessert und bei 8-15% sind die signifikant unterrepräsentiert, die Ostdeutschen, aber nicht dramatisch. Und das ist bei dem dritten Cluster, das ich gerne noch nennen möchte, das ist sozusagen das polare Gegenteil vom ersten Cluster. Das finden wir vor in der Wirtschaft, in der Justiz, auch im Militär. Und da beträgt der Anteil Ostdeutscher zwischen 0-4%. Also da reden wir wirklich von einer drastischen Unterrepräsentation und zum Teil hat sich das nicht nur nicht abgebaut, sondern zum Teil sogar verschlechtert. Ich würde nochmal dafür werben, dass man diese Befunde ernst nimmt. Also es gibt nicht, könnte man zusammenfassend sagen, ein einheitliches Muster. Es gibt eine deutliche Unterrepräsentation in vielen Sektoren und Bereichen, aber nicht in allen. Bei der Politik ist es eigentlich angemessen und es gibt auch Bereiche drastischer Unterrepräsentation. Und das hat natürlich Folgen auch für die Auseinandersetzung mit dem Thema und für die Frage, wie man diese Unterrepräsentation abbauen will. Letzter kleiner Hinweis, wenn wir uns anschauen, wie das bei den Nachrückern, wir nennen die in der Eliteforschung auch Subeliten, also bei denen, die in der zweiten Reihe jetzt stehen, wie das da aussieht, dann ist es leider, könnte man sagen, nicht so, dass die Ostdeutschen jetzt da überrepräsentiert werden oder auch nur angemessen repräsentiert, sodass man hoffen könnte, dass in den nächsten 10, 20 Jahren sich das Bild dramatisch wandelt, also verbessert. Sondern eigentlich finden wir die Verteilung, die ich gerade beschrieben habe, auch auf der Ebene darunter, sodass eigentlich damit zu rechnen ist, dass dieses Problem auch in den nächsten Jahren, insbesondere dann, wenn wir nichts unternehmen, dass das auch so bleiben wird.
Ganz kurz die Frage, wie rekrutieren sich denn Eliten?
Es ist tatsächlich so, dass jetzt, und das ist nochmal wichtig, wir reden von den Positionseliten, also von denen, die auf bestimmten Positionen sitzen, formell definiert, Ämter in Gremien, Funktionen, im Regelfall ja auch beruflicher Art, dass die tatsächlich herangezogen werden, wenn man das mal so formulieren darf, aus der Gruppe derer, die sich in diesem Bereich beruflich oder jetzt auch politisch, ja, zivilgesellschaftlich engagieren. Also es gibt in vielen Bereichen tatsächlich so etwas wie eine Laufbahn. Also ein ganz klassischer Fall ist Wissenschaft oder Justiz. Ich glaube, das wissen ja eigentlich auch alle. Man fängt nach dem Studium, man muss studieren, sonst kommt man nicht hoch. Dann fängt man an in einem Amtsgericht, dann wird man vielleicht berufen an ein Landgericht, Kammergericht und, und. Also das heißt, der Weg zu einem der höchsten deutschen Gerichte, Bundesverwaltungsgericht, der ist wirklich weit und dauert sehr lange. Und man muss die formalen Voraussetzungen erfüllen und wird durch Gremien begutachtet und berufen, die eigentlich zur gleichen Gruppe gehören wie man selbst. Ja? Also das ist ein spezifischer Typus von Karriere und von Aufstieg in die Eliten. Und das sieht zum Beispiel in der Politik deutlich anders aus, weil da werden Menschen ja gewählt in den Bundestag. Die können jeden beliebigen Beruf haben. Wenn sie das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler haben, können sie in den Bundestag kommen und aus dem Bundestag heraus zum Beispiel ein Ministeramt bekleiden. Also im Regelfall sind da auch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, aber ich glaube, alle verstehen, das sind andere Voraussetzungen, die nicht so formalisiert sind, die auch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu erfüllen, als das zum Beispiel beim Militär ist, ne? Bei einer Laufbahn im Militär oder in der Justiz. Also ich will sagen, das ist sehr unterschiedlich. Das kann man allgemein für die Eliten gar nicht beantworten. Also was man sagen kann, also vielleicht diese kleine Ergänzung noch, die Menschen sind im Regelfall ab 40, 45 Jahre alt. Also ganz jung steigt man eher nicht in die Eliten auf. Und eigentlich haben fast alle ein Hochschulstudium absolviert und ein höherer Prozentsatz als in der Bevölkerung sind sogar promoviert und sind beruflich erfolgreich.
Ratsch Kollmorgen, Sie selbst sind Jahrgang 63, also Sie waren zu Wendezeiten etwa Mitte 20. Sie sind in Leipzig geboren und haben auch in Leipzig Soziologie studiert. Wann ist Ihnen eigentlich klar geworden, dass die Elitenforschung ein Thema ist?
Also Anfang der 2000er Jahre, weil wir, einige werden sich daran vielleicht noch erinnern, Wolfgang Thierse hat damals von Ostdeutschland auf der Kippe gesprochen. Also Anfang der 2000er Jahre hatten wir schon mal eine sehr deutliche Krise in Ostdeutschland, die betraf den Arbeitsmarkt, aber auch das Selbstverständnis, die Anerkennung der Ostdeutschen. Und da haben sich viele Forscherinnen und Forscher, aber auch Politikerinnen und Politiker gefragt, woran das eigentlich liegt. Und da ich mich zu dieser Zeit auch schon mit Ostdeutschland und mit dem Postsozialismus beschäftigt habe und in anderen postsozialistischen Ländern wie Polen oder Ungarn ist diese Elite-Debatte ja auch geführt worden. Also kann man eigentlich die alten Kader, kann man die eigentlich weiter als Führungskräfte einsetzen? Da ist mir im Vergleich nochmal sehr deutlich geworden, insbesondere zunächst im Bereich der Wissenschaft und dann auch in anderen Bereichen, dass wir da eine deutliche Unterrepräsentation haben. Zum Glück ist das mehr oder minder parallel auch ein paar weiteren Kolleginnen und Kollegen aufgefallen. Und insofern seit Anfang, Mitte der 2000er Jahre beschäftigen wir uns damit ein bisschen näher.
Was hat sich eigentlich aus Ihrer soziologischen Perspektive nach dem Fall der Mauer in diesem Punkt ereignet? Wie haben sich die Eliten verändert? Wie ist dieser Prozess überhaupt in Gang gekommen, dieser enorme Elitentransfer von West nach Ost?
Das ist eine wichtige Frage. weil wir heute ja auch dazu neigen, wenn wir über die Eliten reden, die Stunde Null zu setzen mit dem 3. Oktober 1990. Mhm. Und das ist nicht richtig und auch nicht klug, also auch politisch nicht klug, glaube ich, weil es tatsächlich ja so war, dass wir mit der friedlichen Revolution in der DDR relativ schnell einen ersten Elitenaustausch hatten. Also bereits im Herbst 1989 sind ja nicht nur die wichtigsten Politbüro-Mitglieder der SED ausgetauscht worden. Also Erich Honecker wurde gestürzt, wie vermutlich die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, sondern auch relativ schnell Minister abberufen worden, die Chefs der Bezirksleitung und. Und es wurden neue Ministerinnen und Minister berufen. Und das Ganze hat sich beschleunigt nach dem 18. März 1990 mit der ersten freien Wahl, Volkskammerwahl und der Regierung unter Lothar de Maizière. Das fing im politischen und im Verwaltungsbereich an und hat sich dann fortgesetzt in einer zweiten Welle bereits im Wirtschaftsbereich, sodass wir, und das wäre jetzt meine wichtige Botschaft, dass wir schon im Jahr 1989-90 vor der Vereinigung einen massiven Elitenaustausch beobachtet und die Ostdeutschen ihn, also die DDR-Bürger damals, noch realisiert haben unter der neuen Regierung. Das ist Punkt 1. Mit der Vorbereitung des Beitritts Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zum 1. Juli 1990 und dann Beitritt zum 3. Oktober und das ja nach Artikel 23 des Grundgesetzes, hatten wir eben eine Situation, dass die DDR sich der alten Bundesrepublik zu- und eingeordnet hat. Ja, es gibt Kollegen, die sprechen davon Inkorporation, ja, also dass etwas aufgenommen wurde. Und das hatte die Folge, dass große Teile der alten Elite in der DDR, egal ob sie politisch belastet waren oder nicht, dass die schon aus Wissensgründen und aus Erfahrungsgründen nicht mehr in der Lage waren, neue Elitepositionen zu besetzen. Und richtig ist auch, dass viele Westdeutsche große Bedenken hatten, ob man Ostdeutsche überhaupt da draufsetzen kann. Und natürlich haben auch eigene Machtkalküle und Interessenkalküle eine Rolle gespielt. Jedenfalls führte das summa summarum dazu, dass es einen fast hundertprozentigen Austausch dieser ostdeutschen Eliten gab und wir jetzt, ne, mit den Nachwirkungen, kann man sagen, mit den Langzeitfolgen dieses Austausches, dieser Beitrittslogik zu tun haben. Und das hat sich zu einem Gutteil auch verfestigt. Und das hängt nicht zuletzt auch mit den berühmten Netzwerken der Macht zusammen.
Gab es für diese Veränderung der Eliten eigentlich Vorbilder? Hat sich so etwas in diesem Ausmaß, davon muss man, glaube ich, in dem Zusammenhang reden, schon mal irgendwo sonst vollzogen?
Also ich würde wie folgt unterscheiden. Also auf der einen Seite sind Revolutionen, wenn es echte Revolutionen sind, immer von einem Eliteaustausch begleitet worden. Und das wird auch immer so sein, weil sich eine Revolution gerade dadurch definiert. Also die alten Herrschenden treten ab, sie werden von den Plätzen der Macht und Herrschaft verdrängt in der Revolution und neue besetzen diese Elitepositionen. Also insofern ist der Eliteaustausch als Eliteaustausch auch in diesem Umfang nicht ganz neu. Aber, und das macht ja den Unterschied aus, wenn wir jetzt nach Ostmitteleuropa schauen, nach Polen oder Ungarn, dann hatten die ja keine anderen Personen, die sie auf diese Elitepositionen, die neu zu besetzen waren, hätten delegieren können, sondern da kamen ja nur die Menschen der eigenen Bevölkerung in Frage, also die, die in der zweiten Reihe vorher standen, die, die vorher in der Opposition waren und so weiter. Und insofern haben die einen Austausch gehabt, der sich im Bereich von 30 bis 60 70% hängt wieder von dem Sektor ab, bewegt hat. Ja? Also in Teilen der Wissenschaft sind über Jahre hinweg die gleichen Leute an der Spitze geblieben, zum Beispiel, wohingegen sie in den politischen Spitzenpositionen auch radikal ausgetauscht worden sind. Also in dieser Größenordnung hat sich das bewegt. Und in der Bundesrepublik, wir sprachen ja gerade darüber, da reden wir eher von einem Austausch, der im Bereich von 90-100% sich bewegt hat. Und insofern ist dieser Austausch, dieser Import von Eliten aus der alten Bundesrepublik, die tatsächlich auch da waren, die bereit standen, auch das ist ja nicht immer so, ne? Also man muss ja auch die Leute haben, die dann die neuen Positionen besetzen können, das ist weltgeschichtlich schon einmalig.
Naja, da kommt, glaube ich, auch ein Punkt ins Spiel. Neulich hat jemand gesagt, ja, wir haben ja gedacht, Die Ostdeutschen haben gedacht, es müssen neue Leute auf bestimmte Positionen kommen.
Ja.
Und es standen genügend in der zweiten Reihe bereit, aber die sind eben gar nicht zum Zuge gekommen damals.
Das ist eine völlig richtige Beobachtung. Ich habe ja vorhin schon versucht, das ein bisschen anzudeuten. Also während wir, gucken wir nochmal Richtung Ostmitteleuropa, da gab es für die auch in der zweiten Reihe, auch für die, die sich dem alten Regime gegenüber relativ loyal verhalten hatten, gab es so etwas wie einen Vertrauensvorschuss und die Perspektive, da wir keine anderen haben und nicht alle aus der Opposition kommen können, also auch weil sie das Fachwissen gar nicht mitbringen, ja, wird dieses Vertrauen in sie investiert. Wir beobachten das, wir versuchen das auch politisch zu begleiten, aber es ist vollkommen klar, wir haben keine anderen Leute und die kriegen eine Chance. Und das hat es in der DDR auch gegeben, bis 1990, bis zum Beitritt. Und dann standen eben diese vielen anderen Aspirantinnen und Aspiranten in der alten Bundesrepublik, ja, im Bereich der Wissenschaft, der Justiz, ja, die standen bereit. Die gab es. Und es gab diese Reserve gegenüber den Ostdeutschen. Also ich habe mal die schöne Formulierung der unsicheren Kantonisten gebraucht. Ja? Also man war sich eigentlich selbst bei Mitgliedern der Bürgerbewegung nicht ganz sicher, ob die verstanden haben, wie die bundesrepublikanische Demokratie funktioniert. Und deswegen wollte man die jedenfalls nicht massenhaft auf Spitzenpositionen hieven, in der Annahme, dass wenn man das macht, es einige geben wird, die aus politischen Gründen abfallen, die sich als moralisch unzuverlässig erweisen und vor allem, dass die das funktional, also technisch, ja, auf der Wissensebene, dass die das nicht umsetzen können und insofern der große Umbau des Ostens nicht so funktioniert, wie die westdeutschen Eliten sich das vorgestellt haben. Also man hatte auch Angst davor, dass die Eliten versagen, die Neuen aus dem Osten. Und deswegen hat man sie radikal bis in die zweite Reihe hinein ausgetauscht. Und was, glaube ich, ja auch viele wissen, viele Beamtinnen und Beamte sind ja aus dem Westen delegiert worden, auch auf der Ebene von Kommunen, also bis zu den Kommunen herunter, ja, Bürgermeister, Dezernentinnen und Dezernenten, die sind ja für einige Jahre in den Osten gegangen, um beim Verwaltungsumbau mitzuhelfen. Also wir reden auch nicht nur von Elitepositionen, sondern es gab tatsächlich einen Personaltransfer auch von West nach Ost.
Das Fazit, gesellschaftliche Veränderungen haben immer mit Bewegungen in der Elite zu tun, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und das ist ja was, wenn wir auf Deutschland blicken, was dringend Not tut. Aber was müsste denn eigentlich passieren, damit hier Bewegung in diese Elitenstruktur kommt?
Zunächst mal will ich sagen, dass ich diesen Befund teilen würde, dass wir uns heute in einer neuen Transformationsperiode befinden. Und die wird auch die Frage der Eliten jetzt und absehbar noch einmal aufwerfen. Ob das mit einem solchen Bruch verbunden ist, wie wir ihn 1990 erlebt haben, insbesondere in den damals neuen Bundesländern, da würde ich mal ein großes Fragezeichen setzen, weil das ja nicht eine gleiche Transformationsbewegung ist. Mhm. Also damals ist ein komplettes politisches, staatliches Herrschaftssystem, im Übrigen ja auch eine Wirtschaftsordnung, komplett umgebaut worden und zwar, wie man heute gerne sagt, disruptiv, also revolutionär. Das kann natürlich passieren, weil es immer passieren kann, man kann es nicht ausschließen, aber das ist jedenfalls für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik, glaube ich, nicht die Option, die sie gerne ziehen möchten für die nächsten Jahre, sondern die Idee ist ja, dass man so etwas wie eine organische Transformation hinbekommt, also genau nicht so einen harten Bruch mit einem radikalen Systemwechsel. Und wenn man an solche Transformationen längerfristig und eher reformerisch orientiert denkt, dann war das auch in der Geschichte bisher so, dass die Eliten nicht so radikal ausgetauscht worden sind, aber richtig ist, dass es neue Sozialfiguren gab, aus neuen Schichten, aus neuen Subkulturen rekrutiert, die die Bedürfnisse dieser Transformation anders haben aufnehmen und bedienen können als die alten Eliten. Insofern könnte man sagen, dürfen wir alle gespannt sein, ob in den nächsten Jahren solche neuen, gerade im politischen, im kulturellen Bereich, im massenmedialen Bereich, ob die entstehen. Fakt ist, dass wir Und wer möchte, kann jetzt gerne an Robert Habeck denken. Der ist ja vielfach kolportiert worden als ein neuer Typ von Politiker. Mhm. Und das geht ja auch für Frau Baerbock. Also das ist ja nicht so, dass wir diese Diskussionen in unserer Gesellschaft nicht schon geführt hätten. Also ich will sagen, man darf gespannt sein, ob es da neue Figuren gibt. Und mein Gefühl ist, dass auch in der neuen Generation genug Kräfte schlummern und es genug Kreativität gibt, um diese neuen Formen von Führung in unserer neuen Transformation, in der wir uns eigentlich schon mitten befinden, dass sie in der Lage sind, da auch Spitzenpositionen zu besetzen.
Ein optimistischer Blick auf komplexe und schwierige Umstände. Fragen waren das an den Soziologen, Eliten- und Transformationsforscher Raj Kolmorgen. Er lehrt an der Hochschule Zittau-Görlitz. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für MDR Kultur genommen haben. Vielen Dank, Raj Kolmorgen.
Ich danke.
Ich bin Katrin Wenzel, bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Zeit.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.